Der Fantastikon-Podcast. Fantastisch, schauerlich, kriminell.
Im Gespräch mit Büchern. Euer Host ist Michael Percampus. Heute geht es um Robert Arthur, Fledermäuse und die drei Fragezeichen.
Es gibt wohl kaum einen Hörer oder Leser, der die drei Fragezeichen nicht kennt. Vor allem die heute schon etwas älteren Kassettenkinder sind den berühmten Hörspielen von Europa, die seit 1979 ausgestrahlt werden, sehr treu. Natürlich ist es nicht so, dass die Serie nur bei uns bekannt wäre, aber irgendwie scheint es, dass Robert Arthur sie vor allem für uns erfunden hat. Aber das wusste er natürlich nicht. Und er hätte es auch nie erfahren, denn er starb 1969. Zu diesem Zeitpunkt hatte er 10 Bücher der Serie geschrieben und Dennis Lünz, der unter dem Pseudonym William Arden insgesamt 14 Bände beisteuerte, 2 weitere. Robert Arthurs frühe Arbeit für Pulp-Magazine hatte großen Einfluss auf seinen späteren Schreibstil, insbesondere auf die Gestaltung rasanter, fesselnder Krimis und die Entwicklung überzeugender Charaktere. Seine Erfahrungen als Pulp-Autor, der in den 1930ern und 40er Jahren seine Blütezeit erlebte, schärften seine Fähigkeit, fesselnde Geschichten voller Spannung, Action und logischen Schlussfolgerungen zu schreiben. Arthur schrieb weit über 100 Geschichten unter seinem eigenen Namen und viele weitere unter Pseudonymen wie Andrew Benedict, A.A. Fleming, Robert Forbes, J. Norman und Pauline C. Smith. Das geht vielen Autoren so, die eine Idee nach der anderen präsentieren. Es gibt kaum ein Pulp-Magazin, in dem nicht eine oder mehrere seiner Geschichten erschienen sind, darunter Clues, Dime Mystery, Baffling Detective, Thrilling Detective, Double Detective und Popular Detective. Diese Magazine wollte er nicht nur mit einem einzigen Namen fluten, aber er schrieb eben auch viele Genres und schon damals griff man bei einem Stilwechsel automatisch auf ein anderes Pseudonym zurück. Eine von Arthurs Lieblingsgeschichten, Footsteps Invisible, wurde in die von ihm herausgegebene Anthologie Monster Mix 13 Chilling Tales aufgenommen. Sie ist sogar in dem fabelhaften Band Die Geister, die ich rief, als unsichtbare Schritte enthalten. Der Band wurde von Anja Herre, die ein wahres Gespür für Arthur entwickelt hat, liebevoll restauriert, denn eine bloße Übersetzung ist das nicht. Der Band ist bei Kosmos erhältlich und inzwischen gibt es auch einen zweiten Erzählband im Kabinett der Illusionen, ebenfalls übersetzt von Anja Herre. Wer wissen will, warum Robert Arthur das heutige Thriller-Genre maßgeblich beeinflusst hat, sollte sich diese beiden Bücher nicht entgehen lassen. Die von ihm eingeführten Schlüsselelemente wurden zum Markenzeichen einer spannenden Erzählung, vor allem die bereits erwähnten Kombinationen von Rätsel und Spannung, gepaart mit einer eng verwobenen Handlung und unerwarteten Wendungen, die damals noch keineswegs üblich waren. In Magazinen wie Dime Mystery oder Thrilling Detective veröffentlichte Arthur Geschichten, in denen die Protagonisten oft gefährliche Situationen meistern und gleichzeitig komplexe Rätsel lösen mussten. Ein Ansatz, den er später in der Serie mit den drei Detektiven verfeinerte. In den 1940er und frühen 50er Jahren arbeitete er hauptsächlich für den Rundfunk und schrieb zahlreiche Drehbücher. 1959 ging er nach Hollywood, um sich als Drehbuchautor für Fernsehserien wie Alfred Hitchcock Presents und Thriller mit Boris Karloff zu versuchen.
Good evening. Do you believe in ghosts?
Seine Verbindung zu Alfred Hitchcock führte zu einer Zusammenarbeit mit Random House bei verschiedenen Anthologien mit Kurzgeschichten unter Alfred Hitchcocks Namen für Erwachsene und Jugendliche, die Arthur herausgab oder als Ghost-Editor betreute. Und schließlich zur Gründung der Alfred Hitchcock and the Three Investigators Mystery Series. In Zusammenarbeit mit dem Lektor Walter Raton von Random House schuf und entwickelte Robert Arthur diese Serie, die in mancher Hinsicht den Hardy Boys ähnelte, einer Jugendbuchreihe, die es bereits seit 1927 gab und die damals über allem stand. Der Unterschied bestand jedoch darin, dass die Qualität des Stils und der Charakterisierung in Arthurs Büchern im Allgemeinen höher war als in den meisten Serienbüchern, unabhängig davon, ob sie sich an Jugendliche richteten oder nicht. Arthur vermischte verschiedene Genres, darunter Krimi, Mystery, Horror und Science-Fiction. Diese Vielschichtigkeit ermöglichte es ihm, solche Elemente auch in seine neue Serie zu integrieren, in denen es oft um mysteriöse Schauplätze und scheinbar übernatürliche Ereignisse geht, die durch rationale Erklärungen aufgelöst werden. Das Format der Pulp-Magazine erforderte eine effiziente Erzählweise. Die Autoren wurden pro Wort bezahlt, mussten die Leser aber mit spannenden Geschichten bei der Stange halten. Arthur beherrschte diese Kunst, indem er der Handlung Vorrang vor der Selbstreflexion einräumte und die Geschichten schnell voranschreiten ließ, was auch zum Markenzeichen der Serie um die drei Detektive aus Rocky Beach werden sollte. Das Trio, Jupiter Jones, Pete Grainshaw und Bob Andrews, waren ausgeprägte Persönlichkeiten mit Herausforderungen aus dem wirklichen Leben. Eine erstaunliche Abkehr von den oft eindimensionalen Helden der Magazine. Oft verwendete Arthur Handlungen und Charaktere aus seinen Pulp-Geschichten für andere Medien, darunter Radiosendungen wie The Shadow oder Suspense. Diese Praxis der Wiederverwendung von Ideen sicherte die Kontinuität seines Stils, während er ihn gleichzeitig an ein neues Publikum anpasste. Das phänomenale Cover und Innenlayout von Harry Caine und Ed Webell trug ebenso zum Erfolg bei, wie die Tatsache, dass der berühmte Filmregisseur Alfred Hitchcock in den Büchern eine Rolle spielte. Später, als Robert Arthur gesundheitlich angeschlagen war, beauftragte er Dennis Lynz mit der Fortsetzung der Serie. Damit gab es also einen renommierten Krimi-Autor, der vielleicht am besten unter dem Namen Michael Collins bekannt ist. Jupiter Jones, Peter Crenshaw und Bob Andrews heißen die drei Detektive im Original. Bei uns ist nur Bob Andrews geblieben. Aus Jupiter wurde Justus Jonas und aus Peter Crenshaw Peter Shaw. In den Hörspielen wird aber nur Justus Jonas falsch, nämlich deutsch, ausgesprochen. Arthur hat sich als Bob Andrews in die Serie eingeschrieben. Zumindest hat er einige Attribute von sich auf Bob übertragen. Das fängt beim Vornamen an, Robert, und geht mit dem Journalismus weiter. Bob Andrews Vater ist Reporter bei der Zeitung von Rocky Beach und Arthur hat einen Master in Journalismus. Beide sind dünn und unsportlich. Man darf nicht vergessen, dass die Hörspiele, so beliebt sie sind, eigentlich immer nur ein Abklatsch der Bücher sind. Es liegt in der Natur der Sache, dass vieles umgeschrieben und weggelassen werden muss. Ein Beispiel ist das Gespensterschloss, das erste Buch der drei Fragezeichen, das 1964 als The Secret of Terror Castle erschien und 1968 bei uns. Sehen wir mal davon ab, dass es in der Hörspielreihe erst an 11. Stelle kommt, gibt es im Buch eine Szene, wo sich Justus und Peter dem Schloss zum ersten Mal nachts nähern und plötzlich etwas über ihre Köpfe hinwegfliegt. Peter duckt sich und schreit, dass es eine Fledermaus sei. Und Justus antwortet, Fledermäuse fressen nur Insekten, niemals Menschen. Das ist für die Handlung nicht von Belang, aber hier steckt der Schlüssel zur ganzen Serie, denn Robert Arthur hatte eine Vorliebe für Fledermäuse. Die meisten Menschen wussten damals noch nicht, wie wichtig Fledermäuse für das Gleichgewicht eines jeden Ökosystems sind, und Arthur sah es als seine persönliche Mission, sie aufzuklären. In dem Haus, das er 10 Jahre lang in Yorkton Heights, New York, bewohnte, ein Haus in den Wäldern am Croton Reservoir, lebte auf dem Dachboden eine große Fledermauskolonie. Arthur nahm seine kleine Tochter regelmäßig tagsüber, wenn die Fledermäuse schliefen, mit nach oben, damit sie sie bewundern und die Zuneigung ihres Vaters für sie teilen konnte. In dem Haus in Yorkton Heights, das aus 3 Stockwerken, einem Dachboden und einem Keller bestand, befand sich Arthurs Arbeitszimmer im 3. Stock, und es kam vor, dass die Fledermäuse nachts verwirrt waren und nicht durch die Dachschindeln nach draußen flogen, sondern durch die Tür vom Dachboden hinunter in den 3. Stock. Da Arthur oft nachts arbeitete, pflegte er den Leuten zu sagen, dass es nichts Besseres gäbe, als einen Krimi oder eine Geistergeschichte zu schreiben, während ein paar Fledermäuse gesellig um den Kopf schwirrten. Sicherlich wäre die Serie auch ohne diesen markanten Ort entstanden, aber vielleicht wäre das Gespensterschloss nicht der erste Fall der drei Detektive geworden. Auch für die flüsternde Mumie im Original von 1965, also der 3. Fall, ließ sich Arthur von seinem Umfeld inspirieren. In diesem Fall von seiner Frau Joan, die von 1935 bis 1940 in Ägypten lebte. Joan war die Tochter von Louis Wascek, einem ungarischen Diplomaten, der 1935, als Joan in der McGill University studierte, von Montreal nach Ägypten versetzt wurde. Sie veröffentlichte auch eine Reihe von Kurzgeschichten, die in Ägypten spielen. Als Robert Arthur und Joan Wascek heirateten, teilte sie mit ihm ihr Interesse an der Ägyptologie. Ich selbst bin ein Fan der amerikanischen Originalcover von Harry Caine, aber ich verstehe natürlich, dass diese in unseren Breitengraden wahrscheinlich nicht so gut funktioniert hätten wie die von Edgar Rasch, die völlig anders sind als die Originale, aber nicht weniger genial. Heute sind die drei Detektive von ihren Ursprüngen weit entfernt, unendlich modernisiert und längst nicht mehr so originell wie in ihren Anfängen. Aber sie funktionieren vor allem über das Hörspiel und sind ein großer Teil der deutschen Popkultur geworden. Quasi eingedeutscht. Danke fürs Zuhören, gehabt euch wohl.